Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Das ist eines der berühmtesten Gedichte von Friedrich Schiller, entstanden 1785, die Ode an die Freude. Und vertont ist es dann worden von Ludwig van Beethoven in seiner berühmten 9. Symphonie. Freude. Wer will das nicht erleben? Wirkliche Freude. Aber wie? Gerade jetzt, in Corona-Zeiten, ist die Freude doch eher gedrückt. Und mir kommt oft vor, jetzt gerade so in der Adventszeit, es gibt keine Christkindlmärkte, der ganze Rummel fällt weg. Hat natürlich auch was Positives. Aber man könnte fast vergessen, dass Weihnachten vor der Tür steht. Es wird einfach momentan wirklich alles überschattet von Corona. Und dabei wären wir jetzt auch schon beim heutigen Thema. Wie kann man trotz allem Weihnachtsfreude erleben? Johannes schreibt in seinem ersten Brief gleich ganz am Anfang: Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Wir können das bezeugen. Wir haben es gesehen und verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch. Denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Also das ist ein Grund, warum Johannes den Brief geschrieben hat, die gemeinsame Freude soll vollkommen sein. Ist sie das? Wenn du dich jetzt so selbst beurteilen würdest, so von einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist deine Freude? 1 ist so, überhaupt nicht. Und 10 ist, juhu, super, alles wunderbar in meinem Leben. Wo würdest du dich da selbst einordnen? Und wie würden dich so deine engsten Vertrauenspersonen einordnen? Ich nehme an, es wird sich keiner bei 10 einordnen. Außer man hat sich vielleicht irgendwelche Drogen eingepfiffen, dann vielleicht. Oder man gehört so zu diesen immer super trupper Happy Peppy Typen. Da frage ich mich immer, was ist los mit denen? Da hat es irgendwas. Man kann ja nicht immer nur super drauf sein und alles nur rosarot sehen. Das Leben ist einfach nicht immer so. Also ich nehme an, ich werde irgendwo so im Mittelfeld sein. Einer vielleicht ein bisschen unter 5, die anderen wieder über 5 irgendwo. Aber 10 wahrscheinlich eher nicht. Aber laut Johannes möchte er das. Vollkommene Freude. Warum erleben wir das nicht so? Da gibt es ganz bestimmt viele Gründe dafür. Es gibt zum Beispiel einfach viele Freudenkiller. Stress zum Beispiel. Gerade vor Weihnachten. Weihnachten ist einfach immer jedes Jahr wieder eine stressige Zeit. Aber wenn man sich vornimmt, man will keinen Stress haben, es wird stressig. Heuer ist vielleicht weniger Stress, weil die Geschäfte eh zu haben. Oder es wird nach dem Lockdown umso stressiger, weil man dann wieder alles aufholen muss und noch alles Mögliche besorgen muss. Und jemand hat einmal gesagt, ich wünschte, Jesus würde seinen Geburtstag an einem anderen Tag feiern, weil zu Weihnachten haben wir einfach so wenig Zeit dafür. Ein anderer Stresskiller ist Schuld. Entweder weil man sich wirklich irgendwas zu Schulden kommen hat lassen, Dreck am Stecken hat, oder einfach nur, weil man so empfindet. Man fühlt sich schuldig, warum auch immer. Da wird dann nicht die große Freude aufkommen. Religion ist auch ein Freudenkiller, auch die christliche Religion. Wenn man das Gefühl hat, man muss sich die Zuneigung Gottes irgendwie verdienen, dann wird man sich nicht sehr freuen. Oder man ist sehr konservativ, streng, gesetzlich aufgewachsen und man fragt sich jedes Mal, darf man das? Darf ich das? Was darf man nicht? Wie schauen die Regeln aus? Wie ist der Anstand? Was werden die anderen von mir denken? Wenn man das im Kopf drin hat, dann bremst es einfach die Freude. Angst. Wer Angst hat, freut sich nicht. Ablehnung. Konflikte. Innere Konflikte, wo ich mit mir selbst einfach im Unreinen bin, mich selbst nicht leiden kann, unzufrieden bin mit mir selbst. Oder Konflikte mit anderen, wer im Clinch mit einem ist, der freut sich nicht. Und da kommen noch dazu Tragödien, Todesfälle, Trauer. Das drückt die Freude. Die Schule, Menschen, die einen runterziehen und. Es gibt einfach sehr viele Freudenkiller auf dieser Welt in unserem Leben. Und trotzdem ist Freude also ein großer, wichtiger Teil des Evangeliums. Evangelium bedeutet übersetzt gute Nachricht und eine gute Nachricht soll uns in Freude versetzen. Wir wollen uns heute zwei Verse nur anschauen aus dem Lukas-Evangelium, aus der Weihnachtsgeschichte, Lukas Kapitel 2, die Verse 10 und 11. Aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Große Freude, warum? Weil der versprochene Retter, auf den die Menschheit so lange gewartet hat, endlich zur Welt gekommen ist. Und es ist Christus, der Herr. Ich habe heute drei Punkte, und zwar die Freude am Retter, die Freude am Herrn und geistliche Freude. Der versprochene Retter ist zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Jesus ist Retter und Herr. Und wir versuchen, glaube ich, immer wieder ein bisschen Retter und Herr voneinander zu trennen. Vielleicht auch unbewusst. Und es wird auch immer wieder darüber gepredigt, dass das nicht möglich ist. In Jesaja 7 wird der kommende Retter auch als Immanuel bezeichnet. Das ist so der zweite Name von Jesus, kann man sagen. Und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott kommt zu uns, um uns zu retten. Und Jesus bedeutet der Gesalbte, der König, der Herrscher. Und in diesen beiden Namen kommt es auch schon etwas raus. Er ist Retter und Herr. Und Jesus kann nur dann dein Retter sein, wenn er auch dein Herr ist. Und wenn man erkennt, dass man ein Sünder ist, wenn man erkennt, dass man einen Retter braucht, dann nimmt man Jesus nur allzu gern als Retter an. Aber das Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir doch ganz gern selbst bestimmen. Wir wollen uns da nicht so gern reinpfuschen lassen und sagen lassen, was wir machen sollen und was nicht. Ich bin es gewohnt, wenn wir mit dem Auto fahren, dass ich am Lenkrad sitze. Normalerweise sitze ich auf der Fahrerseite, meine Frau sitzt daneben und die Kinder sitzen hinten. Und es kommt dann ab und zu vor, dass aus welchen Gründen auch immer ich auf der Beifahrerseite sitze. Oder noch schlimmer, wenn ich bei wem mitfahren muss, dass ich hinten sitze. Da ist mir innerhalb kürzester Zeit schlecht und mir taugt es einfach überhaupt nicht. Das ist eine Rolle, die taugt mir nicht. Und da, wenn ich bei meiner Frau oft so daneben sitze, denke ich mir oft, warum fährst du so hochtourig? Du könntest ja eigentlich schon einen vierten Gang schalten und viel fast drüber greifen und selber schalten, weil man denkt, ich würde jetzt anders fahren. Es ist einfach komisch, wenn man auf der Beifahrerseite sitzt und nicht am Lenkrad, wenn man das gewohnt ist. Und so ist es auch im Leben. Wir wollen unser Leben selbst bestimmen und selbst am Lenkrad sitzen. Und dieses Spiel können wir mit Jesus nicht spielen. Jesus kann nur dann dein Retter sein, wenn er auch dein Herr ist. Aber bleiben wir vorerst noch beim ersten Punkt, die Freude am Retter. Ganz schon am Anfang, als die ersten Menschen alles vermurkst haben, hat Gott versprochen, dass es einmal einen Retter geben wird, der wieder alles geradbiegen wird. Und die ersten Menschen, nachdem sie dann sich von Gott abgewandt haben, haben sie sich dann so notdürftig aus Blättern so ein Gewand gebastelt. Und Gott greift dann in ihre Hilflosigkeit ein und er macht ihnen Gewänder. Aus was? Aus Fellen. Ja, wo hat er jetzt auf einmal Felle her? Um Felle zu bekommen, müssen Tiere sterben. Und da sehen wir schon ganz am Anfang das erste Blutvergießen. Noch bevor Kain seinen Bruder Abel umgebracht hat, ist Blut vergossen worden. Und Gott selbst war derjenige, der Blut vergossen hat, um ihnen diese Felle, diese Gewänder zu machen. Das können wir nachlesen im 1. Mose Kapitel 3. Gott der Herr machte für die beiden Kleider aus Fell und legte sie ihnen an. Und das ist schon ganz am Anfang ein Hinweis, ein Wegweiser auf Jesus, der dann auch sein Leben ließ, damit wir nicht unsere körperliche Nacktheit, sondern unsere geistliche Nacktheit bedecken können, damit er unsere Sünden zudecken kann. Und im Hebräer Kapitel 9 steht ein ganz wichtiger Vers, da steht, denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Ohne Blutvergießen hätte Gott den ersten Menschen keine Fellkleidung machen können. Und ohne Blutvergießen hätte Gott uns Menschen unsere Sünden nicht vergeben können. Und auch jeder, der eine wirkliche Bekehrung erlebt hat, der weiß, was das für eine Freude ist, diese Gewissheit zu haben. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich habe die Hölle verdient. Ja, ich war am Weg in die Hölle. Aber Jesus ist mein Retter geworden. Und er hat für all meine Fehler, mein Versagen, meine Schuld, meine Sünden bezahlt. Und er hat es weggenommen. Er hat es mit ans Kreuz genommen. Er hat es mit in den Tod genommen. Und jetzt stehe ich heilig vor Gott, gerecht vor Gott, reingewaschen, habe neue weiße Kleider an. Meine Sünden sind ins tiefste Meer geschmissen worden. Und von dort werden sie nie, nie, nie wieder hochkommen. Ich darf jetzt ein Kind Gottes sein. Ich darf zu Gott Vater sagen. Und ich habe freien Eintritt in sein Reich. Dort, wo es kein Leid, kein Schmerz, kein Tod, nichts Negatives mehr geben wird. Außer vielleicht einen negativen Corona-Abstrich, aber das wäre dann ja was Positives. Und ich darf zu Jesus Freund sagen. Jesus ist mein Freund. Und jeder, der so eine Bekehrung erlebt hat, der kennt diese Freude, diese tiefe innere Freude und diesen tiefen inneren Frieden, der mit der Freude zusammenhängt. Und das wird auch ganz besonders dann bei der Taufe erlebt und auch bezeugt. Diese Vergebung, dieser Friede, diese Freude. Und falls du Jesus noch nicht als dein Retter angenommen hast, dann tu es. Und tu es jetzt. Jetzt ist die Zeit. Es gibt keine bessere Zeit als sofort. Mit der Freude am Herrn, da tun wir uns dann oft nicht ganz so leicht. Der versprochene Retter ist zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und Jesus hat einen Totalanspruch als Herr auf unser Leben. Und da empfinden wir oft dann nicht so die Freude. Wir wollen eben, wie gesagt, unser Leben ganz gern selbst bestimmen. Das liegt in unserer Natur. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern an meine Zeit, an meinen geistlichen Werdegang, als ich Jesus als meinen Retter angenommen habe, dass das dann auch ein bisschen gedauert hat, bis ich dann auch wirklich Freude dabei empfunden habe, ihn Herr zu nennen. Und dass ich das auch akzeptiert habe, dass nicht mehr ich mein eigenes Leben plant, sondern dass er mein Leben plant und er das in der Hand hat. Dass er mein Leben bestimmt und nicht ich. Aber ich habe gewusst, ich kann Jesus nicht als Retter annehmen, wenn ich ihn nicht auch als Herrn annehme. Und das habe ich akzeptiert. Anfangs vielleicht etwas widerwillig. Und das mit der Freude, das hat dann halt auch etwas gedauert. Das kann dauern. Und wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle verschieden harte Sturschädeln. Und Gott hat mit an jeden von uns einen ganz einen eigenen persönlichen Weg. Das nennt man dann Wachstumsprozess oder Heiligungsprozess. Geistlich wachsen, im Glauben wachsen. Das dauert, das passiert nicht von heute auf morgen. Und eine meiner Lieblingsstellen steht im Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 22 bis 24. Da schreibt Paulus, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Und ihr werdet hingegen erneuert im Geist und im Denken. Und dass ihr den neuen Menschen angezogen habt. Und da sehen wir so diese zwei Bereiche der Heiligung. Heiligung ist ja doch ein recht komplexes theologisches Thema, aber in diesen paar Versen wird das, finde ich, recht gut zusammengefasst, dass man den alten Menschen abgeleckt hat und den neuen Menschen angezogen hat. Das beschreibt die Bekehrung, das beschreibt die Wiedergeburt. Und das sieht man dann auch in der Taufe sehr schön, das Ablegen, das Untertauchen, das Sterben und das Wiederhochtauchen, das Anziehen und dieser neue Mensch, der man dann ist. Und ab diesem Zeitpunkt schaut dich Gott als absolut heilig an. Er schaut dich durch die Jesusbrille an. Er schaut dich an, als ob du keinerlei Fehler, kein Versagen, keine Sünde hättest oder je gehabt hättest. Er sieht dich an, als würde er Jesus anschauen, den absolut heiligen und perfekten Menschen. Aber wir alle wissen, wir sind bei weitem nicht so heilig wie Jesus. Auch nach unserer Bekehrung nicht. Und darum steht da dazwischen drinnen eben dieser Vers: Ihr werdet im Geist und im Denken erneuert. Und das ist eben der zweite Aspekt der Heiligung, der nicht sofort bei der Bekehrung passiert, sondern das ist ein fortlaufender Prozess, eine tagtägliche Entscheidung, dass man das Falsche nicht macht und das Richtige schon macht. Und bei diesem Prozess sind wir nicht alleine. Dabei hilft uns der Heilige Geist und steht uns zur Seite. Und es wird auch immer wieder so die Frage gestellt, ja, Heiligung, wie passiert das? Wer macht das? Wer ist dafür verantwortlich? Macht es der Heilige Geist und ich lehne mich zurück und warte, bis ich heiliger werde? Oder muss ich das machen? Muss ich da was produzieren? Muss ich schauen, dass ich heiliger werde? Wie funktioniert Heiligung? Wer ist dafür verantwortlich? Und die Antwort ist ja. Ich und der Heilige Geist arbeiten da Hand in Hand. Und wenn du wissen möchtest, wie das konkret ausschaut, wie der Heilige Geist da konkret arbeitet und wie dieser Heiligungsprozess ausschaut, da ist der Epheserbrief auf jeden Fall die richtige Adresse. Wenn man den durchliest, da sieht man, dass der Heilige Geist arbeitet, wie der Heilige Geist arbeitet, aber auch, was wir für Verantwortung haben. Eben dieses ständige Ablegen von falschen Eigenschaften wie Lügen, Betrügen, Stehlen und das ständige Anziehen von positiven Dingen wie Wahrheit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und so weiter. Und wenn man in diesem Heiligungsprozess drinnen ist, dann lernt man auch immer und immer mehr, welche Freude das doch auch ist, wenn Jesus nicht nur dein Retter ist, sondern wenn er auch dein Herr ist, wenn er dein ständiger Begleiter ist, der zur Seite steht und dass er die absolute Kontrolle hat. Auch wenn ich die Kontrolle verliere und nicht habe. Als drittes möchte ich noch über geistliche Freude reden. Ich habe es einmal geistliche Freude genannt. Vielleicht hat da jemand eine bessere Bezeichnung dafür. Freude hat ja verschiedene Facetten. Zum Beispiel gibt es so etwas wie eine Umstandsfreude. Das heißt, etwas Schönes, etwas Gutes passiert mir. Ich bekomme ein Geschenk oder es ist irgendwas. Und da freue ich mich einfach drüber. Dann gibt es noch eine moralische Freude. Das empfindet man, wenn man sich entschieden hat, das Richtige zu tun, auch wenn es vielleicht Überwindung kostet. Aber wenn man es dann down hat, dann freut man sich. Wenn man so den inneren Schweinehund überwunden hat und trotz anfänglicher Abneigung vielleicht das Richtige tut, dann freut man sich einfach. Mir passiert das ab und zu. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, was ja öfters vorkommt, und dann sehe ich irgendwo am Gehsteig irgendeinen Dreck liegen. Ich gehe vorbei und denke mir, ist nicht mein Dreck, geht mir nichts an. Und nach ein paar Meter bleibe ich dann stehen und denke mir, naja, komm, drehe wieder um, klappe das drum auf, nimm es mit und schmeiß dann halt irgendwo in den Mistkübel rein. Und dann denke ich mir, braver Junge, gut gemacht. Oder wenn mein Hund irgendwo hinkackt und dann habe ich Sackel mit und glaube, das hört auf und dann sehe ich ein paar Meter weiter vor einem anderen Hund auch eine Hundekacke, die da schon länger liegt. Denke mir, ist nicht mein Hund, geht mir nichts an. Und denke mir auch wieder, ja, pff, nehme ich das halt auch noch mit. Und wieder, braver Junge, gut gemacht. Oder vielleicht kennt ihr das auch, ihr habt viel zum Tun, es ist stressig und endlich habt ihr dann einmal einen freien Nachmittag und dann denkt ihr euch, boah, endlich jetzt. Geh in die Sauna oder ich lese endlich wieder mal ein Buch oder ich fahre in die Therme ein bisschen im Whirlpool liegen oder ich gehe Radl fahren oder wandern oder was halt auch jeder so gerne macht. Da sind wir ja verschieden. Und dann denkt man sich halt so, ja, und auf das freue ich mich schon richtig. Und dann läutet das Telefon, ein Freund ist dran, du, ich habe Probleme, kannst vorbeikommen, kannst mir helfen. Ja, natürlich, klar, ich komme, ja, super. Und dann statt, dass du im Whirlpool liegst, schleppst halt irgendwelche Kästen im dritten Stock rauf oder machst halt sonst irgendwas. Ist momentan nicht so das, was du vorgestellt hast, aber hinten noch gibt es doch einen Frieden und eine Freude, wenn man weiß, man hat das Richtige getan, man hat jemandem geholfen, der freut sich, man freut sich selbst wahrscheinlich mehr, als wenn man im Whirlpool liegt. Also so eine moralische Freude. Und da gibt es eben noch so die dritte Freude, das ist eben diese geistliche Freude. Und diese geistliche Freude hat scheinbar überhaupt keinen äußerlichen Grund. Es ist jetzt nichts Großartiges passiert, ich habe nichts gemacht und trotzdem hat man so eine Freude. Diese geistliche Freude ist einfach schwer zu erklären. Man kann es nicht wirklich beschreiben, man kann es mit anderen nicht teilen, weil sie es nicht verstehen würden. Aber es kann und darf auch jeder selbst erfahren. Und im Galaterbrief, im 5. Kapitel, Vers 22, werden verschiedene Geistesgaben oder Früchte des Geistes genannt. Und da ist Freude auch eine solche Frucht des Geistes. Eine Freude, die nicht eine Reaktion ist auf irgendetwas Gutes, was mir widerfährt oder etwas, was ich gemacht habe, sondern also keine Reaktion, sondern eine Aktion direkt von innen heraus. Der Heilige Geist, der an jedem Gläubigen wohnt, von innen heraus produziert, den man oft gar nicht nachvollziehen kann. Und das wird unterschiedlich sein. Das wird von Person zu Person unterschiedlich sein und es wird auch von Zeit zu Zeit unterschiedlich sein. Mit dem Heiligen Geist ist das ja auch so eine Sache, auch ein recht komplexes Thema. Aber zwei Sachen vom Geist. Das eine ist, dass jeder Gläubige mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Das ist ab der Bekehrung für immer. Und das andere ist, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und je mehr man erfüllt ist, je mehr Aktion vom Geist da ist, desto mehr wird auch die Freude sein. Das ist so eine positive Spirale quasi nach oben. Und je schwieriger die Umstände, je schlechter die Zeit ist, je negativer und stärker die Spirale nach unten geht, desto mehr ist es, oder desto besser ist es, wenn man in der Bibel liest, sich mit Jesus beschäftigt, mit Gott redet und desto stärker wird man auch diese positive Spirale dann wieder nach oben erleben und desto mehr Freude wird wachsen von innen her. Johannes schreibt, im Johannesevangelium sagt Jesus im 16. Kapitel: Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu verstehen. Und dann kurz drauf, auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann. Also diese geistliche Freude kann niemand mehr wegnehmen. Und das hat zum Beispiel Paulus erfahren, als er im Gefängnis gesessen ist. Das lesen wir in Apostelgeschichte 16. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten im Gefängnis und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Denkt man sich, im Gefängnis sitzen, das ist nicht der Ort, wo man dann freudig Lieder singt. Und damals schon gar nicht, weil das waren nicht solche Gefängnisse wie heute. Wenn du damals ins Gefängnis gekommen bist, war nicht sicher, ob du wieder rauskommst und wie du wieder rauskommst, ob gehend oder liegend auf der Bahre. Also kein Ort, wo man freudig Lieder singt. Aber eben wenn man diese geistliche innere Freude hat, dann kann man sogar in diesem Loch freudig singen. Es ist eine vollkommene Freude ohne ersichtlichen Grund. Es ist eine Freude in Christus. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt und zweimal kann ich mich wirklich ganz konkret daran erinnern. Das eine Mal war während einem Gottesdienstes, da hat es dann geheißen, alle aufstehen zum Lobpreis. Und ich wollte eigentlich gar nicht aufstehen, aber bin halt auch aufgestanden, weil alle gestanden sind. Und wir haben halt dann gesungen, ich habe keine Ahnung, welche Lieder, es waren normale Lobpreislieder, also es war kein besonderer Gottesdienst, irgendwas. Und auf einmal habe ich so eine tiefe innere Freude gehabt, die ich nicht begriffen habe. Und dann habe ich umgeschaut, habe die anderen angeschaut, die waren alle ziemlich normal. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ich freue mich einfach so und ich weiß nicht, warum eigentlich. Es ist einfach eine unbeschreibliche Freude, die man nicht erklären kann. Und das zweite Mal, das war während meiner Krankenpflegeausbildung in Wien. Da ist eine Prüfung angestanden, das war ziemlich zäh und frustrierend und mir hat's anzipft. Und dann weiß ich noch, bin ich Samstag oder Sonntagabend dann irgendwo in der Gemeinde doch noch in einen Gottesdienst gegangen. Ich weiß nicht mehr, welche Gemeinde, vom Gottesdienst weiß ich auch nichts mehr. Aber danach habe ich auch wieder so eine Freude gehabt. Und die Prüfung, ich will nicht sagen, dass mir wurscht war, aber eigentlich schon. Und die Prüfung ist dann auch so mittelmäßig ausgefallen. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Prüfung war. Ich bin irgendwie durchgekommen. Aber eben alles rundherum war nicht so wichtig. Und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Aber ich kann mich noch daran erinnern, was für eine innerliche Freude ich auf einmal gehabt habe. Einfach so. Eine unglaubliche Freude in Christus. Und diese Freude ist eben unbeschreiblich, unerklärlich, unverständlich und unglaublich schön. Und unmöglich, dass man das ohne Jesus erlebt. Diese Freude kann man eben wirklich nur in Christus erleben. Und trotzdem ist sie noch immer nicht zu vergleichen mit der Freude, mit der absoluten Freude, wenn wir Jesus dann einmal wirklich sehen und bei ihm sein dürfen. Als Luna bei uns eingezogen ist, kann mich noch erinnern, hat sie dann so, sie kriegt jetzt noch viele Pakete, aber so wie das erste Paket angekommen ist, hat sie sich so drüber gefreut. Jetzt ist sie quasi richtig angekommen und jetzt kommen auch ihre Sachen, die sie bestellt hat. Sie hat sich richtig gefreut drüber. Und jetzt, ich wollte mir jetzt eigentlich ein eigenes Geburtstagsgeschenk machen und habe mir eine neue Gitarre bestellt. Jetzt habe ich die Nachricht gekriegt, die kommt leider erst irgendwann im Jänner. Ist nicht ganz so toll. Aber eben, das ist immer so, wenn man darauf wartet und das ist also die Vorfreude. Und wie es vielleicht auch schon erlebt haben, wenn man eine größere Bestellung gemacht hat, gerade jetzt in Corona-Zeiten, Amazon gefreut sich, man bestellt halt alles Mögliche. Und ist mir auch schon passiert, dann wartet man, und ja, wann kommt die Lieferung endlich? Und dann kriegt man endlich das Packerl, macht es auf und freut sich und sieht aber, okay, das ist aber nur ein Teil davon, das ist nur quasi eine Teillieferung. Das heißt, und da steht ein Zettel dabei, der Rest kommt erst irgendwann. Und das erinnert mich auch irgendwie so an das Kommen von Jesus. Da haben sie auch gewartet und gewartet und ist Jesus gekommen, das erste Kommen, und hat uns jetzt schon Vergebung gebracht und Gemeinschaft mit Gott gebracht. Und jetzt warten wir quasi auf die nächste Lieferung. Die Lieferung ist noch nicht vollständig und wir freuen uns jetzt schon irgendwie auf das zweite Kommen von Jesus. Dann wird die Freude wirklich absolut sein. Aber wir müssen eben mit der Freude nicht warten, bis die Lieferung vollständig ist, bis Jesus wirklich wiederkommt. Wir können, dürfen und sollen uns jetzt schon freuen. Wir können uns jetzt schon freuen, dass Jesus unser Retter ist, dass er uns Vergebung und Gemeinschaft mit dem Vater gebracht hat, dass er unser Herr ist, dass er in einer jeden Lage die Kontrolle hat, auch wenn wir die Kontrolle nicht haben, und dass er immer bei uns ist und uns durchs Leben begleitet. Und wir können diese Freude im Heiligen Geist genießen, die er uns schenkt. Und diese Freude ist eben mit nichts zu vergleichen. Und egal wie die Geschichte jetzt mit Corona weitergeht, wie das Jahr 2021 wird, ob es jetzt mit der Impfung wirklich besser wird oder ob es noch schlimmer wird, ich habe mir schon gedacht, vielleicht sitzen wir in einem Jahr da und denken zurück, mei, wie schön war das damals noch im Lockdown, das war einfach. Jetzt ist noch alles viel schlimmer. Wir wissen es nicht. Aber wir können, sollen und dürfen uns freuen. Und zwar immer. Dem Johannesevangelium Kapitel 15, da ist die Stelle mit dem Weinstock und mit dem Verbundenbleiben mit Jesus. Da sagt Jesus, ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen fröhliche Weihnachten. Amen.